Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1,21 Gigawatt!
Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist. Yes,
science! Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Wissen hinter den Kulissen in 2025, eurem Lieblingspodcast für die Wissenschaft hinter Film, Serien und Games. Mit mir hier im virtuellen Studio sind wie immer Wissenschaftsjournalist und Science-Presenter Jack Popp.
Frohes Neues!
Und Physikdozent Dr. Henry Holland Moritz.
Hallo.
Und ich bin Anne, hallo.
Hallo Anne. Was bist du denn?
Yay.
Welches Attribut bekommst du?
Ich bin auch Wissenschaftsjournalistin und Physikerin. Und ich habe vergessen zu sagen, dass Henry auch Physiker ist, aber das wissen die meisten von euch ja mittlerweile bestimmt schon.
Check.
So, seit dem letzten Mal ist ja bestimmt einiges passiert. Wir hatten eine kleine Pause über die Feiertage. Wir erzählen euch ja immer gerne, was wir so erlebt haben seitdem. Und ich würde sagen, vielleicht picken wir heute eine Sache raus, denn bestimmt könnten wir einen ganzen Podcast nur mit einem Update von uns füllen. Henry, was ging bei dir seit der letzten Aufnahme, die sich gefühlt wie vor 10 Jahren angefühlt?
Ich bin natürlich krank geworden. Man hört es vielleicht auch, deswegen gleich mal vorab. Dass ich so ein bisschen am Räuspern bin, liegt daran, ich habe ein bisschen Husten. Aber ja, die letzten Wochen waren der übliche Weihnachtswahnsinn. Familie, Großeltern, viel Zeit mit meinem Brudi verbracht. Das war ganz cool. Liebe Grüße an den. Und es war dieses typische Weihnachtsdingsbums.
Oh, aber wichtige Frage noch. Hast du alle Malgeschenke fertig bekommen?
Ja. Ja. Es war, ums Arschlecken ist alles am Tag vor Weihnachten fertig geworden.
Okay,
perfekt.
Sehr gut.
So habe ich das gerne.
Ich habe ja mein Geschenk von Henry tatsächlich auch sehr, sehr, sehr pünktlich bekommen. Das war, glaube ich, am Freitag vor Weihnachten war das schon bei mir in der Post. Da habe ich mich sehr gefreut. Habe ich natürlich noch nicht aufgemacht, aber dafür, dass du erst so lullig rüberkamst, warst du dann am Ende doch sehr gut organisiert, Herr Doktor.
Ja, kannst du mal sehen. Und ich habe dann auch dein Päckchen gekriegt, dann erst nach Weihnachten. Mhm. Und das war das größte Päckchen aller Zeiten. Ich habe schon gedacht, krass, was hat mir Jack Popp da wohl geschickt?
Alle meine Holzreste aus 2024.
Ja, also Jack Popp hat mir ein Print geschickt von diesem This is Fine Comic. Original signiert vom Comiczeichner. Das war ganz schön cool.
Mhm. Und das war so groß?
Ja, es war verpackt in eine Kunststoffröhre. Also es war so ein bisschen wie so ein Päckchen vom Baumarkt.
Es war ein altes, ich hatte noch so ein altes Wasserrohr übrig, so ein PVC-Wasserrohr. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich perfekt.
Das wäre was für Annes Bad.
Ja, stimmt. Ja. Schick's doch gleich weiter. Das ist eigentlich ein Geschenk für euch beide, genau.
Genau, ich schick's weiter hoch.
Die Rohrarbeiten sind aber jetzt schon abgeschlossen, verdammt.
Ja, da reißt er nochmal auf.
Für den Spaß.
Ja, bei mir war es auch sehr cool. Ich war an der Ostsee. Ich habe dieses Jahr nicht in Leipzig verbracht. Ich finde das cool. Ich wollte das schon seit Jahren mal machen. Man hat ja dann doch irgendwie immer dieselben Abläufe. Und dieses Jahr haben wir gesagt, wir sind mal nicht in Leipzig, sondern fahren mal raus und waren tatsächlich 4 Tage auf dem Darß bei Wustrow und ja, Rostock ist auch in der Nähe. Also eigentlich bei dir um die Ecke. Ich habe tatsächlich sogar bei Google Maps, Anne, die Distanz zu dir eingegeben, weil ich überlegt habe, ob ich einen kleinen Besuch mache.
Aber 2 Stunden, oder? Nach Rostock?
Ja.
Schon noch ein Stück.
Schade eigentlich.
Aber irgendwie cool so am Meer.
Ja, es war mega cool. Vor allem, die hatten dann am Strand so einen Weihnachtsbaum in den Sand gestampft. Quasi, ich glaube, mit deiner Rohrpresse, die du auch bei dir zu Hause hast. Die haben die einfach um den Stamm gemacht.
Mega.
Und damit den...
Kann ich empfehlen.
Also ohne Scheiß, der war richtig, richtig groß. Der war bestimmt 8-9 Meter.
Aber 8 Meter ist schon viel. Ich stelle mir dann immer diesen 5-Meter-Turm im Schwimmbad vor. Und das ist ja, naja, +3, nochmal mehr. Er ist schon groß.
Genau, und der stand da am Strand und dann hatten alle aus dem Ort so, also auch die Kinder, die hatten so Ornamente, also irgendwelches Gebammel halt da dran gemacht und ihren Namen drauf geschrieben. Und das war eine ganz schöne Aktion. Da war eine Feuerschale und es gab Glühwein.
Ach, cool.
Und das direkt am Meer mit Wellenrauschen, das war ziemlich cool.
Ja, ich könnte das, glaube ich, nicht. Ich muss jedes Jahr genau die gleichen Sachen zu Weihnachten machen. Bei mir war es dieses Jahr ein kleiner Fail, auch weil ich bin krank geworden.
Oh nein.
Ich bin gar nicht so oft krank, 3-mal klopfen, aber ich war auch krank am 2. Weihnachtsfeiertag und musste dann zu Hause bleiben, war sehr traurig.
Oh, schade.
Ja, dafür habe ich, ihr habt ja jetzt auch was erzählt, dafür habe ich Bruchtal aus Herr der Ringe von Lego zu Weihnachten geschenkt bekommen.
Cool.
Mit den Elben.
Ja, da sind einige Figuren dabei, ich habe es noch nicht aufgebaut, weil die Regel ist nämlich eigentlich immer, ohne Vitrine darf man sowas nicht aufbauen, sonst staubt das ein.
Hm.
Und ich habe noch keine Vitrine.
Okay.
Du hast für alle deine Lego-Dinger eine Vitrine?
Für die meisten ja.
Was?
Also für diese großen Sachen.
Wow.
Hä?
Wie viele Vitrinen
habt ihr? Ja, na klar. Sonst müsste ich jeden Tag mit so einem kleinen Pinsel überall drüber gehen.
Nee, klar, da ist ja völlig logisch. Deswegen kauft man halt für 1000 Mark, kauft man da übelst viele Vitrinen. Was?
Kein Wunder, dass ihr jetzt ein Haus habt.
Ja,
das ist der einzige Grund. Wir brauchen Stauraum. Oh, ich freue mich schon so. Ich hatte letzte Folge ja auch erzählt, dass wir hier die Bauarbeiten bei uns im Erdgeschoss machen. Und natürlich sind wir nicht fertig geworden komplett. Aber ich freue mich, wenn alles fertig ist, weil dann können wir auch das Lego ein bisschen besser drapieren. Dann kann ich mal Fotos zeigen irgendwann.
Ey, unbedingt. Unbedingt. Und aber was kostet denn so eine Vitrine? Das klingt so ein bisschen wie, als wärst du so im Dresdner hier im grünen Gewölbe gewesen und hättest da, das ist schon einfach so Acrylglas, oder?
Ja, genau, so Plexiglas. Die sind schon relativ, also 50 Euro schon, die kosten schon relativ viel. Aber das klingt jetzt auch so, als hätte ich mir irgendwie letztes Jahr 100 davon gekauft. Das ist ja auch über die Zeit, ne? So.
Das ist ja auch ein Investment.
Tatsächlich ja, manche Lego-Sets, die dann irgendwann nicht mehr produziert werden, die steigern ja ihren Wert. Möglicherweise habe ich auch ein paar Sachen doppelt und unausgepackt, das eine noch aus genau diesem Grund.
Es ist so krass, es ist so lustig, weil, Anne, wir kennen uns ja jetzt schon wirklich lange, ja? Und es ist einfach so geil, wie immer mehr Details von deinem übelst krassen durchkalkuliertem Leben rauskommen. Ich finde das so witzig.
Wir hätten schon längst einen Podcast machen sollen.
Es ist so cool. Und das ist meine Freundin Anne. Anne hat im Keller von jedem Lego-Set zwei Original-Mint-Boxen, die sie im Jahr 2035 für 7,5 Bitcoin verkauft hat. Sie ist jetzt Milliardärin.
Oh, das wäre so mega, ist mein Traum.
Ja, wenn ihr euch auch beteiligen wollt an dem wachsenden Reichtum dieser Podcast-Gemeinschaft hier, dann könnt ihr das tun. Gute Überleitung, was?
Mega.
Wir wollten heute an dieser Stelle nochmal auf Ko-fi hinweisen, unsere Support-Plattform, wo ihr uns einen Euro oder zwei oder drei, aber einer reicht. Ehrlich gesagt reicht einer. Wenn jeder von euch einen Euro gibt, reicht's. Da lassen könnt. Ich sag das nochmal am Anfang der Folge, weil uns das wirklich einfach ein bisschen die Arbeit erleichtert und da würden wir uns sehr drüber freuen und sind euch sehr dankbar.
Gut, wir haben viel schon geredet, aber wir haben noch gar nicht und nicht mal eine kleine Andeutung gemacht, was eigentlich das Thema heute ist. Ich sag's jetzt einfach mal, wir sprechen über Sonic the Hedgehog.
Yay!
Am Anfang sagen wir ja immer so schön Filme, Serien und Games.
Und heute ist ja alles dreis. Es gibt sowohl Sonic-Filme als auch die Games und Serien. Ja. Also wir machen alles in einem heute.
Krass.
Bam. Ja. Das ist quasi die ultimative Folge zum Jahresstart hier.
Es ist der Hattrick.
Ich muss mich direkt outen. Ich bin gar nicht so bei Sonic drin. Also bei Harry Potter konnte ich mich ja alles fragen, aber bei Sonic, also die Spiele zum Beispiel, habe ich gar nicht gespielt. Ich kenne natürlich jetzt, habe ich mitbekommen, dass die Filme so durch die Decke gegangen sind und so. Aber bei euch ist anders, oder? Ihr habt die Spiele auch damals, ich glaube 1991 kam das erste Spiel raus, das ist ja auch schon ein bisschen her. Mhm. Habt ihr die da direkt gespielt oder wie ist bei euch?
Das war ja 10 Jahre vor meiner Geburt. Ich konnte das ja damals noch gar nicht spielen.
Mist!
Ich war damals 20.
Nein, es gibt tatsächlich eine schöne Geschichte aus den 90ern. Eine Person aus meinem Bekanntenkreis war mit mir und anderen Personen in einem Einkaufszentrum. Und früher bei diesem großen Einkaufszentrum, so was jetzt so Kaufland oder Globus, ja, also diese ganz großen, wo du alles hast, ne? Da ist ein Fleischer und Bäcker und Friseur und aber eben auch dieser riesige Supermarkt. Die hatten damals immer so Videospielekonsolen, wo die Eltern ihre Kinder parken konnten. Also die Eltern sind einkaufen gegangen und dann gab es eine Konsole und dann stand halt ein Kind und so eine Schlange von anderen Kindern dahinter.
Geil. Mini Smallland.
Genau, genau. Wie bei Ikea. Und dann konnte man quasi diese Games for free spielen. Und die hatten halt einen Sega Mega Drive und Sonic. Und ich habe das geliebt. Und dann war ja noch diese andere Person mit und diese andere Person, die nicht ich war, die hat dieses Spiel so sehr geliebt und die ganze Zeit gespielt, dass es sogar gegen den sich aufbauenden Harndrang angespielt hat. Immer weiter, immer weiter. Es kam immer mehr Harn dazu, so viel Harn, dass irgendwann die Blase dieser Person, die nicht ich war, gesagt hat, jetzt lass raus, jetzt lass alles raus. Und die andere Person, a.k.a. mein Vater, der da einkaufen war, hat diese Person, die nicht ich bin, dann ja, diese vollgepisste, aber glückliche Person.
Die Person hat sich beim Zocken eingeschifft.
Ja, habe ich ja gerade gesagt. Ja, natürlich.
Ding Dong. Diese bestimmte Person muss unbedingt von den Eltern aus der Spielecke abgeholt ja. werden.
Exakt so. So sehr habe ich diese Person, die nicht ich war, Sonic the Hedgehog geliebt damals, ja.
Also das ist eine sehr gute Geschichte. Mit sowas kann ich nicht aufwarten. Also 1993 haben mir meine Eltern den Sega Mega Drive geschenkt mit Jurassic Park und Sonic 2.
Ah, geil.
Meine ersten Videospiele, ja. Und Mega. Sonic 2 war super geil, aber Jurassic Park war einfach besser, weil Dinosaurier dabei waren. Deswegen habe ich mehr Jurassic Park gespielt als Sonic. Aber ich habe dann alle Sonic-Spiele für den Mega Drive gehabt.
Aber es war damals auch so ein bisschen so ein Glaubenskampf zwischen Nintendo und Sega, ne? Du hast ja dann auch ganz viel Mario und so gespielt. Bist du dann umgeswitcht oder?
Nee, Mario habe ich erst später gespielt, weil ich hatte ja nur das Sega.
Ah ja.
Und von meinen Kumpels hatte, glaube ich, niemand einen Nintendo. Also wir hatten alle Sega.
Nee, ist interessant, ne? Mhm. Ich hatte nämlich auch, ich habe den auch geschenkt bekommen von meinen Eltern, den Mega Drive. Also Sega war damals irgendwie ein bisschen crazier, obwohl parallel der Game Boy trotzdem gut durchgestartet ist.
Also meine erste Spielekonsole war der Game Boy Color.
Was auch eine gute Wahl ist. Also nachträglich würde ich sagen, wäre Nintendo die bessere Wahl gewesen, aber damals, was sollte ich machen? Sega war da.
Und es ist ja auch nur so gekommen, weil Sega das mit Absicht gemacht hat. Die haben einfach gemerkt, dass Mario ein Mega-Franchise ist und die haben mit Absicht Sonic als Gegenentwurf reingeholt, um einen Selling-Point zu haben, um mithalten zu können. Und das hat extrem gut funktioniert damals.
Ja, es hat super geklappt, ja. Heute, aber ich sag mal, Sonic hat sich halt nicht so richtig durchgesetzt. Ne? Das ist jetzt wieder im Kommen, aber das war eine Weile echt tot so.
Okay, nach diesem wichtigen Fachsimpeln über verschiedene Spielekonsolen kommt jetzt erstmal für alle, die so Noobs sind wie ich, was Sonic angeht, eine kleine Zusammenfassung vom Franchise.
Sonic the Hedgehog ist eine ikonische Videospielreihe, die 1991 vom japanischen Spiele- und Konsolenhersteller Sega veröffentlicht wurde und seitdem mit Dutzenden Nachfolgespielen, Comics, TV-Serien, Büchern und zuletzt auch Kinofilmen zu einem gesamten Medienfranchise ausgebaut worden ist. Protagonist ist der blitzschnelle blaue Igel Sonic, der beim vollen Einsatz seiner Kräfte irgendwo zwischen Überschall und Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist. Im Videospiel muss er bei seinen Speedruns Ringe einsammeln und am Ende der Runden immer wieder gegen den bösen Wissenschaftler Dr. Robotnik kämpfen, der auch unter dem Namen Dr. Eggman bekannt ist. Eggman ist ein Genie und Technikfreak, der mit selbstgebauten Fluggeräten, Fahrzeugen, Drohnen, Waffen, verrückten Robotern und jede Menge anderer Maschinen gegen Sonic und dessen Freunde antritt.
All systems, full power!
Die Sonic-Kinofilme orientieren sich zwar an diesen bekannten und beliebten Charakteren, machen aber in Sachen Story und Details ihr eigenes Ding. Im aktuellen dritten Teil kommt es dabei zu einer ungewöhnlichen Wendung. Die Erzrivalen Sonic und Dr. Eggman müssen hier nämlich als Partner zusammenarbeiten, um die Erde gemeinsam vor einer Katastrophe zu bewahren.
Habt ihr den Film gesehen oder die ersten beiden?
Also ich habe diese Woche nochmal den Teil 2 geguckt. Den Teil 1 hatte ich schon damals, ich glaube sogar im Kino geguckt. Und Teil 3 habe ich jetzt nicht geguckt, aber mit Absicht, weil ich vom zweiten Teil überhaupt nicht überzeugt war. Das war, also wir werden ja später noch ein Urteil über die heute besprochenen Dinge fällen, aber die Story und wie alles so kommt, ist einfach so hanebüchen. Teil 1 war für mich halt einfach noch so dieses Retro-Ding, ne? Sonic kommt zurück und dann hast du ihn auf der Leinwand und es war ja auch witzig. Aber Teil 2 muss ja dann Story liefern. Du willst ja dann einfach, du kennst die Charaktere jetzt, die sind irgendwie cool und witzig, aber jetzt müssen die halt auch irgendwie was machen. Und das, was sie gemacht haben, war so gaga, dass, oh, ich fand's ganz schlimm. Und deswegen, ich hab
also
den jetzt...
Also war es ein typischer zweiter Teil.
Es war ein typischer zweiter Teil, der mich wirklich jetzt davon abgehalten hat, in Teil 3 zu gehen, was jetzt so ein bisschen kontraproduktiv für unseren Podcast ist, weil wir euch das ja cool verkaufen wollen. Aber ja, nee, das ist mein ehrliches Feedback dazu. Henry, bei dir?
Nee, ich habe sie auch nicht geguckt. Also die Sonic 1 hatte ja so einen furchtbaren Trailer, wo Sonic, dieses Design von Sonic so ultra hässlich war. Und das habe ich gesehen und habe mir gedacht, um Gottes Willen, niemals. Naja, und dann haben die den Trailer ja nochmal überarbeitet, diese Sonic-Figur nochmal überarbeitet. Und ich habe mir dann aber gedacht, nee, das irgendwie so dieser Style und wie das so gemacht ist, so das passt nicht zu dem Sonic, den ich noch von früher kenne. Deswegen habe ich es mir gar nicht angeguckt.
Aber wo du gerade dieses Redesign ansprichst, ne? Das war ja keine kleine Sache, da ist ja das Internet förmlich explodiert. Also das war ja in allen Fanforen, haben sich die Leute massivst drüber aufgeregt, dass Sonic aussieht wie eine blaue nackte Katze in dem ersten Trailer mit so menschlichen Zähnen. Das war so übelst dieses Uncanny Valley-Ding, ne? Das sah richtig gruselig aus. Und das hat, das Redesign hat 5 Monate gedauert und das hat die nochmal $5 Millionen gekostet, ne? Also das war kein kleiner Fanservice, ne? Die haben da echt gedacht, fuck, bevor die Leute hier alle ausrasten und Kinder den Film guckt, müssen wir da jetzt nochmal ran.
Aber das hat ja auch Geld wieder eingespielt. Also ja, der Film war erfolgreich, aber ja, krass.
Ja, und ich habe auch mal gelesen, dass das vielleicht so ein Marketing-Stunt war, dass sie das absichtlich so hässlich gemacht haben, so dieses Rage-Bait, dass die Leute voll drauf reagieren und sagen, krass, ey, voll hässlich und so, und dann überarbeiten die das und dann gucken sich das die Leute an, um zu sehen, ob es wirklich gut geworden ist oder nicht. Aber ob das stimmt, weiß ich nicht.
Ja, und damit es schon mal so im Gespräch ist, ne?
Genau. Habe ich auch gelesen, aber dazu passt eben nicht, dass die tatsächlich das Erscheinungsdatum verschoben haben. Also das sollte eigentlich im November 2019 rauskommen. Und dann haben sie es aufgrund dieses Redesigns nochmal in den Februar 2020 verschoben.
Aber man muss halt auch sagen, wer winkt diesen hässlichen Sonic durch? Also das muss doch den Leuten auch aufgefallen sein, dass es wirklich.
Na, sogar die Leute bei Sega haben gesagt, also was habe ich gelesen? Zitat war, not very amused. Also, ja.
Ach Mann.
Also wofür man sich die Filme wirklich angucken kann, ist Jim Carrey. Der ist einfach grandios. Ne? Der geht ja mit dieser Performance wieder so ein bisschen zurück zu seinen Anfängen, zu so Ace Ventura und die Maske und solchen Sachen. Ist einfach geil. Der ist einfach perfekt für diesen durchgeknallten Bösewicht. Das hat mir jetzt auch im zweiten wieder sehr gut gefallen. Und auch im Trailer vom dritten. Er spielt Dr. Eggman und dessen Großvater.
Oh, das habe ich mich gefragt. Ich habe die Trailer nämlich extra gesehen und ich habe mich das beim Trailer schon gefragt, ob das einfach der gleiche ist.
Ja, das ist Jim Carrey.
Okay,
in beiden
gut.
Rollen, ja. Und das ist, glaube ich, schon richtig, richtig cool. Also wenn die Story was hergibt, dann kann man sich das allein deswegen natürlich trotzdem angucken.
Okay, dann würde ich sagen, wir starten in den wissenschaftlichen Part, oder?
Ja, let's go. Also das Offensichtlichste neben Sonics krassem Skill, schnell zu sein, ist ja, wenn man jetzt ihn erstmal anschaut, dass er irgendwie seltsam aussieht, weil er ist ja offensichtlich ein Igel, Sonic the Hedgehog, aber er ist ein blauer Igel. Und ich habe mich mal ein bisschen mit blauen Igeln beschäftigt und ob es die in der Realität geben könnte. Wir hatten das damals schon für Science vs. Fiction in einem Short gemacht und ich freue mich, dass ich heute noch ein paar mehr Informationen dazu mitbringen kann. Denn blaue Igel gibt es tatsächlich. Das ist ein Fakt, den hat mir Julia Schnetzer mal erzählt. Die hatten wir hier in unserer Deadpool-Folge, die Meeresbiologin, da war sie als Expertin da. Und die war mal bei mir in der Science-Show und als Meeresbiologin bist du häufig auch mal mit einer UV-Lampe unterwegs, weil zum Beispiel Muscheln, die fluoreszieren, ja, also die leuchten unter UV-Licht. Und sie hat dann so Spaziergänge mit einem Freund gemacht und der hat eben im Wald dann auch auf dem Waldboden die UV-Lampe gepackt und dann mitgekriegt, dass Igel blau fluoreszieren. Das heißt, wir können jetzt eigentlich schon sagen, dass alle Igel, die wir kennen, blaue Igel sind, wie Sonic.
Ach krass.
Hä, und das haben die denn zufällig gemerkt oder ist das auch irgendwie erforscht
nein,
und
nein,
weiß
nein.
man warum?
Das ist natürlich ein bekanntes Phänomen, aber sie hat mir das eben so aus erster Hand, nee, das wäre natürlich ziemlich cool, wenn die es so allererst entdeckt hätten.
Das wäre so krass.
Wir packen euch da mal ein Bild zu Instagram, denn wir haben ja gesagt, 2025 wollen wir unseren Insta-Kanal ein bisschen bespielen und euch pro Folge mindestens ein Foto zur Verfügung stellen, damit ihr diesen Podcast noch ein bisschen ergänzen könnt. Also, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann folgt uns doch mal bitte jetzt bei Instagram.
Ah!
Boah, krass, das ist
wie eine Disco-Lampe.
Und da sieht man eben, dass das Fell wirklich so richtig blau leuchtet.
Der sieht ja nicht nur blau aus, da sind ja auch so kleine rosa Tupfen mit drin. Also der sieht so ein bisschen aus, als würde er gerade zu so einer Elektroparty gehen.
Das stimmt.
Das ist so witzig einfach.
Genau, das liegt daran, dass das Fell tatsächlich blau fluoresziert und die Stacheln teilweise rosa oder auch rot. Das heißt, wenn man da mit der UV-Lampe draufleuchtet, kann man sich auch erstmal erschrecken, weil das im ersten Moment auch so aussehen könnte, als wäre der blutig, der Igel. Also wie genau das fluoresziert und warum, da kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen drauf. Aber ja, ich finde das erstmal cool, dass man sagen kann, unsere europäischen Igel, die sind alle wie Sonic. Ist doch cool.
Das ist so witzig und jetzt habe ich das große Bedürfnis, rauszugehen mit einer UV-Lampe und selber zu gucken, ob da ein paar Igel sind.
Ja, das habe ich mir schon nach Julias Vortrag gedacht, als die beim Circus of Science war. Die hat ja da einen Haufen Zeug gezeigt, was alles so fluoresziert in der Natur und es ist einfach mega cool. Also da hat man einfach Bock, echt alles mal anzuleuchten. Übelst cool.
Das ist auch ein gutes Stichwort, alles anleuchten, denn das haben ein paar Forschende aus Australien tatsächlich gemacht. Die haben im Oktober 2023, also ist noch gar nicht so lange her, haben die ein Paper veröffentlicht, und haben darin festgestellt, dass dieser fluoreszierende Effekt bei unglaublich vielen Säugetieren auftritt. Das war relativ neu. Also man wusste schon lange, dass in der Natur Fluoreszenz jetzt keine Seltenheit ist. Ne? Skorpione sind, glaube ich, das beste Beispiel. Ne? Da kennt man so Bilder aus Terrarien, wenn die so blau leuchten. Muscheln, Vögel. Und bei Säugetieren wusste man aber eben nicht, dass es so viele Arten tatsächlich betrifft. Die haben nämlich in Zusammenarbeit mit so einem Naturkundemuseum die Präparate untersucht. Also die haben das nicht an lebenden Tieren gemacht, sondern die haben quasi die Tierfelle oder die toten präparierten Tiere mit UV-Licht beschienen. Sie haben über 100 Säugetierarten beschienen und haben diesen Effekt eben festgestellt. Und das waren jetzt nicht nur Igel und Wombats und Gürteltiere, sondern auch tatsächlich große Tiere wie Bären oder Zebras.
Ganz schön cool.
Ich habe euch mal ein Foto mitgebracht. Schaut mal hier drauf, da sieht man das noch ein bisschen genauer. Das ist eine geile Darkwave-Party, oder?
Irgendwie schon.
Das ist doch verrückt, dass die das dann zum ersten Mal rausfinden, dass es so viele Arten betrifft, ne? Ich meine, das war 2023. Ja. Also sie wussten es schon von Schnabeltieren. Bei Schnabeltieren wusste man das und auch von anderen Säugetierarten. Aber dass es eben so viele sind, finde ich irgendwie spannend, dass da keiner drauf gekommen ist, zu sagen, ey, wir gehen jetzt einfach mal in so ein Museum und leuchten mal alle Tiere mit UV-Licht an.
Ja.
Wie ihr vielleicht seht, vielleicht könnt ihr ja nochmal beschreiben, das ist ja jetzt nicht nur blau, die leuchten nicht alle blau. Was erkennt ihr noch für Farben?
Lila vor allem.
Ja, so ein Türkis.
Mhm.
Rosa wieder.
Weiß.
Weiß, ne, der Hase oder das, der Hase wird das sein.
Stimmt,
ne?
Es ist ein Hase mit den Ohren.
Ja. Ja.
Ich find, manche sehen natürlich auch ein bisschen gruselig aus, aber manchmal ist es auch wirklich nur so das Fell, was da rumliegt. Ja.
Wie bei Dinner for One.
Ja.
Der Vorleger.
Nur
so
als Zebra und Leopard.
Ja.
Am coolsten finde ich die Fledermaus. Die Fledermaus, die fährt einen geilen Style. Ja, Fledermaus ist gut.
Ja, die Frage ist, woher kommt das? Also es gab zuerst Theorien, dass das durch Mikroben auf dem Fell verursacht wird. Ja, Bakterien zum Beispiel, die dann mit dem UV-Licht reagieren. Also die Fluoreszenz funktioniert ja so, dass du ein höher energetisches Licht hast, ne, so wie UV-Licht, das ballert auf das Fell und dann hast du da chemische Bestandteile, die nehmen diese Energie auf, dann hast du die Elektronen in den Atomen, die werden auf ein höheres Energieniveau gehoben und dieser Zustand ist aber instabil, das heißt, die Elektronen fallen dann wieder runter auf ein niedrigeres Energieniveau und beim Runterfallen, in Anführungszeichen, ne, geben sie wieder ein Lichtphoton ab und die Wellenlänge ist dann aber eben länger und deswegen können wir das besser sehen. Also es verschiebt sich dann in den sichtbaren Bereich, ne? Weil UV-Licht ist ja für uns unsichtbar. Das heißt, du scheinst mit dem UV-Licht drauf und es kommt weniger energiereiches Licht durch diese Umwandlung von den Tieren zurück. Das wird reflektiert und deswegen hast du da verschiedene Farben. Und blau ist natürlich am nächsten am UV-Licht dran. Also erst lila und dann blau, oder?
Ja.
Ja, genau. Und deswegen hast du natürlich häufig diese lila und blautöne mit dabei. Liegt einfach am nächsten dran. So, und jetzt hat man sich gefragt, woher kommt das? Also, zuerst war die Theorie, dass es Mikroben auf dem Fell sind. An der Humboldt-Uni in Berlin haben dann aber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 2022 nochmal verschiedene Fellproben von Schnabeltieren, Opossums, Igeln, Wieseln und Flughörnchen mit einem Spektrometer untersucht. Und da hat sich gezeigt, dass diese fluoreszierenden Substanzen tatsächlich im Fell drin sind. Ja, also die liegen nicht oben drauf, sondern die sind innen drinne. Und diese chemischen Substanzen sind sogenannte Porphyrine. Das sind photoreaktive Moleküle, die zum Beispiel beim Aufbau von Hämoglobin beteiligt sind. Ja? Also dieser Hauptbestandteil von roten Blutkörperchen. Und deswegen ist es quasi ein gängiges Stoffwechselprodukt in allen möglichen Säugetieren. Ne? Weil alle haben Blut, alle haben Hämoglobin. Und diese Porphyrine sind eben am Aufbau beteiligt. Das heißt, wir haben hier ein Stoffwechselprodukt, das in ganz, ganz, ganz vielen Säugetieren vorkommt. Jetzt ist es aber so, dass es nicht nur in dem Fell gefunden wird, sondern wir haben ja bei dem Igel jetzt in dem Bild auch gesehen, Henry, du hattest das gesagt, dass es teilweise auch so rot leuchtet, ne? Dass es aussieht, als würde der Igel jetzt zu einer Disco gehen. Und das ist eben, dieses Rot hast du halt häufig in den Stacheln drin. Und das ist jetzt eine Idee, warum das eben überhaupt passiert. Denn diese Porphyrine sind Stoffwechselprodukte und wenn du von denen eine übergroße Menge im Körper hast, dann können die schädlich sein. Das heißt, der Körper versucht, die loszuwerden und das kannst du eben entweder machen, indem du sie ausscheidest oder indem du sie einfach anlagerst und zwar da, wo sie keinen Schaden mehr anrichten können, nämlich in den Haarspitzen. und bei den Igel eben in den Stacheln. Also das ist die Idee, dass diese Porphyrine sich deshalb dort anlagern, weil sie im Körper nicht mehr gebraucht werden oder vielleicht sogar Schaden anrichten und dass deswegen eben du auch unterschiedliche Farben hast, ne? Weil sie sowohl im Fell als auch in den Stacheln dann einfach in einer unterschiedlichen Konzentration vorliegen und da eben für diesen Effekt sorgen.
Das klingt so ein bisschen wie, wenn der Igel kiffen würde und die Cops nehmen eine Haarprobe,
genau.
Das wächst so raus.
So, das klärt jetzt also die Frage, wodurch dieses Fluoreszieren zustande kommt. Die Frage ist jetzt aber, warum fluoreszieren Igel und andere Säugetiere? Also was ist der Grund, was ist der Sinn dahinter? Es gibt einen schönen Artikel von der New York Times aus dem Jahr 2020. Da haben die das für Schnabeltiere nochmal ein bisschen aufgegriffen und bearbeitet. Und die Überschrift lautet Platypuses, also Schnabeltiere, ne? Platypuses glow under blacklight. We have no idea why. Aber das Geilste ist die Unterüberschrift. Die Unterüberschrift ist, what other secrets are they hiding?
Die gemeinen Schnabeltiere.
Ist so richtig Bildzeitung, oder so? Was verstecken sie noch vor uns?
Ja, vielleicht sollte man bei denen die Cops auch mal vorbeischicken.
Ja, also wir können uns jetzt natürlich fragen, welches Geheimnis verbirgt der Igel vor uns? Denn wenn wir ins Tierreich schauen, dann gibt es ja sehr eindeutige Beispiele, wo so ein Leuchten helfen kann. Fallen euch Beispiele ein, wo das mit Absicht für einen gewissen Zweck benutzt wird?
In der Tiefsee.
Oh ja, stimmt, dieser Lampenfisch.
Anglerfisch, genau.
Anglerfisch, den meine ich.
Aber das ist ja keine Fluoreszenz, die leuchten ja von sich aus, das ist ja jetzt ein anderer Effekt.
Genau, aber mir ging es jetzt generell ums Leuchten. Genau, es ist keine Fluoreszenz, ach so, sondern ja. Das ist eine Biolumineszenz, das heißt, die leuchten durch chemische Prozesse. Genau, sie werden nicht durch UV-Licht angestrahlt. Genau, aber hier erkennt man zumindest diesen Effekt oder den Sinn eines Abstrahlens von einer bestimmten Farbe. Ne? Die wollen damit Beute anlocken. Es gibt auch noch zum Beispiel Kolibris, wenn die sich orientieren, ne, als Vögel, dann wollen die natürlich zu Blüten. Und Pflanzen werfen ja UV-Licht auch in verschiedenen Farben zurück. Und je nachdem, wo eine Pflanze sagt, hier, ich möchte gern vom Kolibri gemolken werden, leuchtet sie dann halt besonders schön zurück. Also, ne, es geht immer darum, irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Mhm. Und bei den Säugetieren ist das jetzt eben noch nicht abschließend geklärt. Es gibt mehrere Theorien. Eine Theorie besagt zum Beispiel, dass gerade Schnabeltiere sich durch dieses Fluoreszieren besser vor UV-sensitiven Raubtieren verstecken können. Ja, also Raubtiere, die UV-Licht sehen können, können ein Schnabeltier schlechter erkennen, wenn das Schnabeltier kein UV-Licht zurückwirft, sondern das UV-Licht umwandelt in ein langwelligeres Licht. Ja. Und dann werden sie quasi unsichtbar und können sich vor den Räubern verstecken.
Aha.
Andere Theorie sagt, dass genau das Umgekehrte eintritt, also dass es Säugetieren beim Finden hilft, also beim Finden ihrer Artgenossen, also nachtaktiven Tieren könnte es in der Dämmerung zum Beispiel beim besseren Erkennen von Artgenossen helfen. Ne? Also wenn du so die Dämmerung hast, verschieben sich so ein bisschen die Wellenlängen, dann kommt da so letzter rechts Sonnenlicht, also UV-Licht rein. Und dann wird das von den Tieren umgewandelt, dann fluoreszieren die und leuchten quasi erkennbar für ihre Artgenossen und dann finden die sich besser. Dann gibt es aber noch die Theorie, und das ist, so wie es ausschaut, die am wahrscheinlichsten ist, es könnte einfach kompletter Zufall sein. Es ist ja ein...
Ja.
Also Fluoreszenz ist halt eine natürliche Eigenschaft von bestimmten Materialien. Und das heißt, nur weil ein Material sich ablagert und eben zufällig fluoresziert, heißt es nicht, dass diese Fluoreszenz dann irgendeinen Zweck erfüllt. Und dazu kommt nämlich auch, dass diese Forscherinnen und Forscher von der Humboldt-Uni bei ihren Untersuchungen ordentlich mit UV-Licht draufgeballert haben. Also die mussten sehr konzentriertes UV-Licht auf diese Fellproben strahlen, damit ein sichtbarer Effekt eintritt. Und die sagen halt, es ist fraglich, ob jetzt natürliche UV-Quellen, zum Beispiel in der Dämmerung, wirklich ausreichen, um diese Fluoreszenz überhaupt auszulösen. Also es ist höchstwahrscheinlich als Kommunikationsmittel oder als Tarnung unwahrscheinlich.
Schade.
Also wie mega witzig die Natur einfach immer ist. Also es sieht ja schon richtig crazy aus, wenn das so leuchtet. Und wenn das jetzt wirklich einfach Zufall ist, wie krass ist das?
Schon, ne?
Ja.
Aber ich meine, es hat ja schon mal einen Zweck erfüllt, nämlich dass wir hier ein für alle Mal faktisch festlegen und beweisen können, dass wir alle mindestens einen blauen Igel schon mal gesehen haben. Wenn auch nicht mit unseren Augen, weil wir keine UV-Taschenlampe dabei haben. Aber sie sind da draußen. Ihr müsst nur genau hinschauen.
Und was haben Sie zu verbergen? Was haben Sie nur zu verbergen? Was ist mit euch?
Das ist ein Komplott. Igel. Die Igel haben sich mit den Schnabeltieren zusammengetan und sich gegen uns verschworen.
Das Igel-Schnabeltier-Komplott. Kompott, Komplott, was auch immer.
Ich möchte gerne mit einem Fun-Fact über Sonic und die Geschichte von Sonic starten. Und ich hatte so gehofft, Jack, dass du das nicht in den Fun-Facts gleich sagst. Und du hast es nicht gesagt. Deswegen kommt hier folgender Fun-Fact. Und zwar ist es tatsächlich so, dass die sich für Sonic the Hedgehog den Namen Sonic zuerst ausgesucht haben und danach erst gedacht haben, ja okay, wenn er jetzt Sonic heißt, dann kann er auch mega schnell sein. Oh. Also es war nicht andersrum, dass die gedacht haben, ja okay, wir haben einen schnellen Igel und der heißt Sonic, weil er so schnell ist, sondern irgendwie fanden die den Namen Sonic cool. Und deswegen heißt er so.
Aber spannend auch, warum sie sich dann einen Igel ausgesucht haben.
Ja, ja. Dazu gibt es tatsächlich auch eine Geschichte. Und zwar wollten die das Spiel extra für den amerikanischen Markt entwickeln. Ist vielleicht zu viel gesagt, aber halt so kompatibel machen, dass es nicht nur in Japan irgendwie beliebt ist. Und angeblich hat der Erfinder von Sonic oder der damalige Chef von Sega dann so eine kleine Art Marktforschung im Central Park in New York gemacht und Leute so gefragt, was sie cool fänden als Maskottchen. Und er hatte irgendwie so ein paar Vorschläge dabei und alle fanden halt den Igel cool.
Okay.
Und Dr. Eggman mit dem Schnurrbart und so war auch dabei als Charakter, also auch als Idee für, das könnte auch unser Maskottchen sein, so wie Super Mario halt für Nintendo ist. Und der ist dann aber der Evil Knievel geworden. Wow. Und nicht das gute Maskottchen quasi. Ja, und der sollte zuerst sowas heißen wie Herr Igel auf Japanisch. und dann wurde halt gesagt, ja, nee, Sonic kann man auch viel besser aussprechen und ist irgendwie ein catchy Name. Und dann haben sie gesagt, deswegen ist er jetzt auch so schnell. Genau.
Krass.
Ich guck gerade, was Igel auf Japanisch heißt. Warte, ich spiele es hier von Google authentisch ein.
Harinezumi.
Ja.
Klingt nicht ganz so geil wie Sonic.
Naja, aber Sonic, ja, kann man schon, geht schon so gut über die Lippen. Und wir haben ja gesagt, ich soll über die Geschwindigkeit von Sonic sprechen. Als wir so die Themen aufgeteilt haben, dachte ich, oh ja, mega das coole Thema. Sonic ist irgendwie schnell, wir sprechen über Geschwindigkeiten. Und dann habe ich auch so gemerkt, naja, was kann ich jetzt sagen? Dass natürlich Igel sich nicht mit Schallgeschwindigkeit bewegen und fertig ist mit dem Part. aber tatsächlich habe ich, als ich angefangen habe zu gucken, dann aus Versehen einfach so ein Deep Dive in Igel gemacht, sodass wir jetzt auch noch über ein paar andere coole Igel-Sachen sprechen können.
Hast du dich verletzt, Anna?
Ich hab mich noch nie so intensiv mit Igeln beschäftigt. Zum Glück habe ich mich nicht verletzt. Die Igel machen ja alle gerade so ein bisschen Winterruhe. Ich konnte leider kein echtes Exemplar befragen. Und es ist wahrscheinlich auch erneut kein Igel hier in meinem Garten eingezogen, so wie damals, als ich klein war und ein Igel-Hotel gebaut habe bei meinen Eltern im Garten und es hat sich einfach kein Igel in dieses kleine Holzding, was ich gebaut habe, zur Ruhe gelegt. Oh. Ich war sehr enttäuscht damals.
Hast du mal geguckt, wie die Bewertung auf TripAdvisor für dein Igel-Hotel war?
wahrscheinlich sind da nur schlechte Kommentare angeregt durch die Igel-Schnabeltier-Verschwörung, die sich auch da gegen mich verschworen hat.
Überall an der Decke UV-Licht, das war so hell, wir konnten gar nicht schlafen.
Scheiße. Es sah überall aus wie Blut. Oh Gott, nee. Nee, aber genau, also starten wir doch nochmal mit den Geschwindigkeiten. Und zwar, ja, Sonic, also Supersonic heißt auch Überschallgeschwindigkeit auf Englisch. Und in den Spielen ist es ja tatsächlich so und auch im Film, Sonic ist super schnell. Wie schnell genau, das variiert je nach Spiel. Also da gibt's auch in so verschiedenen Fandoms verschiedene Angaben. Manchmal ist er nur Überschallgeschwindigkeit schnell, manchmal ist er sogar Lichtgeschwindigkeit schnell. Was beides sehr schnell ist, aber trotzdem nochmal ein bedeutender Unterschied. Also Schallgeschwindigkeit variiert ja auch je nach Medium, aber in Luft ist sie 343 Meter pro Sekunde und das sind 1236 km/h. Also ist schon,
ordentlich
im Vergleich zu Autobahnen.
Da möchte ich keinen Igel haben, wirklich. Stell dir vor, so ein Igel, so ein Stachelball kommt mit 1200 km/h auf dich zu. Kein Bock, ey. Tschüss.
Das müssen die mal wirklich machen. Dann hätten die auch eine Chance mit ihrer Verschwörung gegen uns. Nee, aber genau, also das ist die Schallgeschwindigkeit. Im Vergleich dazu nochmal ganz kurz die Lichtgeschwindigkeit. Das sind 300 Millionen Meter pro Sekunde und das ist 1 Milliarde Kilometer pro Stunde. Also es ist wirklich extrem schnell. So schnell, dass man sich gar nicht richtig vorstellen kann. In den Spielen gibt es Hypersonic, der angeblich Lichtgeschwindigkeit schnell sein kann und der ist dann auch so weiß. Also da haben sie dann gedacht, okay, blau ist nicht crazy genug, Hypersonic ist dann so weiß. Und es gibt nicht nur blaue Igel in echt, es gibt auch weiße Igel in echt.
Mhm.
Das ist nicht der Igel, der hier bei uns wohnt. Hier bei uns wohnt der Braunbauchigel, der halt braun ist, so wie man sich die Igel so vorstellt. Und es gibt aber auch die Weißbauchigel, die wohnen in Afrika. Mhm. Können aber auch nicht Lichtgeschwindigkeit erreichen. Also grundsätzlich sind die Igel so mit 7 km/h Spitzengeschwindigkeit. Ganz knapp bei unserer Spaziergeschwindigkeit. Also man könnte mit dem Igel quasi spazieren gehen und das ist dann schon das höchste der Gefühle, was die können.
Diese weißen Igel, diese Weißbauchigel, das sind doch auch die, die immer in diesen Instagram-Videos so kleine Schuhe tragen und so ein Kram, oder? Und kleine Sandwiches essen.
Ja, also genau, das ist so, weil das die einzige Art ist, die man in Deutschland als Haustier halten darf, was nicht heißt, liebe Kinder, dass ihr das tun solltet, das ist trotzdem keine gute Idee. Ja. Auch die Weißbauchigel haben eigentlich keine Lust, ein Haustier zu sein.
Ja, voll.
Aber genau, also grundsätzlich ist es ja in Deutschland so, dass man sowieso kein Wildtier zu Hause haben darf. Deswegen ist unser Igel, der hier bei uns normal wohnt, schon mal raus als Haustier. Und die anderen Igelarten, es gibt tatsächlich noch mehr Igelarten, sind auch besonders geschützt und dürfen deswegen nicht als Haustier gehalten werden. Und dieser afrikanische Weißbauchigel ist der einzige, wo es legal ist. Aber wie gesagt, heißt nicht, dass man es machen sollte und heißt vor allem nicht, dass man dem Schüchchen anziehen sollte und so weiter. Es sind auch nachtaktive Tiere, nicht kompatibel eigentlich für zu Hause.
Ja.
Da muss ich an die Geschichte denken, aus so einem Instagram-Post. Eine Frau ist zur Tier hier auf Peppelstation gegangen, ja, zum Tierschutz. Und hat gesagt, ich hab hier einen verletzten Igel mitgebracht, wegen nicht Haustier halten, ne, und sich aber trotzdem drum kümmern. Und dann haben die von der Tieraufzuchtstation gesagt, das ist kein Igel, das ist eine Bommel. Die hat eine Bommel von einer Mütze dahin gebracht.
Hey, ich dachte gerade, oh Gott, was ist Bommel für ein sächsisches Wort für irgendein Tier, was ich nicht kenne?
Die hat eine Bommel von einer Mütze, die hat gedacht, das ist ein Igel.
Oh, aber so fürsorglich.
Ja, gut gemeint.
Ja, ist jetzt wirklich nett gemeint, ja.
Ach krass, okay.
Alles in Ordnung, Fehlalarm. Der geht
genau,
gut.
Keine Panik, die Bommel hat's geschafft.
Oh, Anne, sorry, ich will crashen deinen Part hier.
Igel, gutes Thema. Nee, gar kein Problem. Wir können gerne über Igel-Pendants sprechen, die nicht leben. Ich hätte gern ein Foto von dem Bommel gesehen.
Krieg ich, packen wir euch alles. Kommt alles,
ja? Okay, gut,
in die Shownotes und zu Instagram. Wir haben ja jetzt mega, die tolle Möglichkeit. Ja. Kommt alles rein.
Das ist mega. Bei meinem Wikipedia Deep Dive habe ich auch noch rausgefunden, dass es 34 verschiedene Igelarten gibt und nicht alle davon haben Stacheln. Also es gibt einen Unterschied zwischen Stacheligeln und dann gibt es noch die Haar- oder Rattenigel. Und dazu kann ich jetzt auch mal ein Foto hier beisteuern, wo man das mal sehen kann. Und ich finde es krass, weil die sehen wirklich eher aus wie eine Ratte als wie ein Igel. Guck das erstmal an.
Oh, wow. Ja, oder wie so ein Opossum.
Sieht aus wie ein,
ne?
Opossum.
Ja,
voll wie ein Opossum.
Hä?
Ich finde dafür, dass der Haarigel heißt, also so richtig wie Sonic mit den Haaren, sieht der auch nicht aus. Mhm. Also Sonic ist ja dann eher wie so eine Verschmelzung aus. Die Stacheln sind zu Haare geworden. So krass sind die Haare hier jetzt nicht. Und dann würde ich gerne mit euch nochmal einen Blick darauf werfen. Also Igel, diese Haar- und beziehungsweise Rattenigel, die gibt's natürlich nicht hier bei uns. Bei uns gibt's nur diesen Braunbauchigel. Und die kommen in Asien und in Afrika vor. In Amerika gibt's übrigens keinen Igel. Und deswegen fand ich's auch schon witzig, dass sie quasi für den amerikanischen Markt den Igel so ausgesucht haben als Tier. Also ich meine, ist ja nicht so, als würden wir hier nicht auch Tiere mögen, die es nicht hier gibt in der Natur. Aber ich wusste nicht, dass der Igel irgendwie so populär ist. Genau, in Amerika gibt's den auf jeden Fall nicht. Nur
also er ist populär, obwohl es ihn dort nicht gibt?
Ja, anscheinend.
Hä?
Also bei der Umfrage im Central Park war er populär.
Ich dachte schon, die Umfrage im Central Park hätte irgendwie so ein Bias, weil dort voll das Igelparadies ist. So anstatt Enten füttern die dort Igel so. Und dass die alle sagen, ey geil, auf jeden Fall Igel so. Aber wenn es die da gar nicht gibt, komisch.
Wusste ich aber auch nicht, ehrlich gesagt, dass es die in Amerika nicht gibt oder auch keine Art von Igel. Wir können uns einmal kurz den Vorfahren oder den Urigel angucken. Das ist natürlich jetzt hier so rekonstruiert, aber es gibt so Skelettfunde von den Urigeln, die so 10 Millionen Jahre alt sind.
Okay, krass.
Und die sehen zwar auch nicht wirklich aus wie Sonic, aber kommen, was die Größe angeht, dem Ganzen schon ein bisschen näher, weil Igel sind ja ziemlich klein und wiegen so ungefähr ein Kilo. Sonic hat ja, und das sieht man, finde ich, auch ganz gut in den Filmen, ja eher so Golden Retriever-Größe. Da ist er ja auch, wohnt er ja auch mit so einem Golden Retriever zusammen und das passt ja von der Größe her mehr. Und das hier ist der Deinogalerix und ich hoffe, ich habe das auch richtig ausgesprochen. Eine Urform vom Igel, die auch auf jeden Fall ein deutlich größeres Maul hat und größere Zähne und gefühlt so wie alle Urtiere einfach eine größere Version vom Igel war.
Ja, aber da muss man sagen, da hat die Evolution dem Igel auf jeden Fall einen Gefallen getan. Also
das stimmt.
Er ist gut gealtert.
Weil wenn du das Vieh hier siehst, da singst du nicht ein Pieper, Putziger, ja, oh mein Gott, ich muss weg. Mit den Fangzähnen da vorne dran.
Aber ich finde, solche Rekonstruktionen von Tieren sind ja eh immer so, also man weiß ja nicht 100%, dass der wirklich so ausgesehen hat, aber auf dem Skelett auf jeden Fall ist das Gebiss ist enorm, also auch im Vergleich zum restlichen. Alles sieht immer gefühlt ein bisschen aus wie so Dino, aus diesen Urzeiten, da gab es die Dinos ja schon nicht mehr, aber trotzdem. Okay, und dann gibt's noch eine süße Igelart, die ich euch nicht vorenthalten möchte, und das ist der Langohrigel. Ihr könnt euch auch hierzu gerne mal ein Foto angucken. Es sieht einfach wirklich so aus wie ein Igel, den man kennt, und dann hat der lange Ohren.
Süß!
Den nehmen wir auf jeden Fall fantastisch.
Und Til Schweiger hat schon einen Film in Planung.
Langohrigel.
Ja, Langohrigel.
Hoffentlich kriegt er nicht die Ohren ab in dem Film. Ja,
hoffentlich
nicht. Aber bei den langen Ohren ist das so wie bei vielen Tieren oder viele Varianten von Tieren, die da leben, wo es heiß ist, die Ohren sind zur Wärmeregulierung. Also es ist ja so, dass je größer die Oberfläche, desto mehr Wärme verliert man. Und das ist eine afrikanische Igelart und die kann über die Ohren ihre Temperatur regulieren.
Cool.
Deswegen haben wir das, aber es ist natürlich dann zusätzlich noch der Süßfaktor.
Und damit er die Igelverschwörung besser hören kann.
Gut, ich hatte ja eben gesagt, wir müssen das jetzt hier nochmal wieder, die Klammer nochmal zumachen mit den Geschwindigkeiten. Und ich hatte ja eben gesagt, dass Igel so ungefähr 7 km/h schnell sind. Das ist halt nicht besonders schnell, aber auch nicht so krass langsam wie manche anderen Tiere. Ich denke mal, wir können uns darauf einigen, dass Schnecken langsam sind. Also Schnecken, wenn man jetzt an so Tiere denkt, die sind ziemlich langsam. Und ihr könnt mal raten, wie langsam sich eine Weinbergschnecke bewegt.
Da können wir das schon in Metern, Meter pro Sekunde können wir es nicht angeben. Wahrscheinlich in Zentimeter pro Stunde oder so, oder? Was ist eine sinnvolle Einheit?
Also ich habe das hier im Angebot mit Metern pro Stunde. Meter pro Stunde.
Ich hätte gesagt, so pro Stunde schafft sie 5 Meter.
Ich hätte gesagt einen halben. Ich nehme genau 10-mal weniger.
Es sind 3 Meter.
Okay.
Henry hat gewonnen quasi. Ist gar nicht so krass wenig. Aber ich habe mir dann, also wenn ich mir vorstelle, dass ich in einer Stunde nur 3 Meter gehen darf quasi, das ist ja nicht mal mein Weg hier zum Kühlschrank, das geht nicht. Genau, aber trotzdem ist es nicht das langsamste Tier, was es überall gibt. Habt ihr eine Idee, was das langsamste Tier ist? Noch langsamer als die Weinbergschnecke? Und es ist keine Schnecke, kleiner Tipp.
Es ist irgendwas im Meer, glaube ich, oder?
Ja.
Oh.
Und es könnten so Polypen, so Polypen sind ja festgewachsen oder Anemonen oder irgendwelches Zeug.
Es ist wirklich die Anemone.
Ach, war wirklich? Die laufen?
Anemonen sind nur scheinbar festgewachsen. Die sitzen auf so einem Stein, aber die können, da so ein bisschen drauf rumrutschen und Zeug fangen.
Echt?
Also die fangen, cool. Haben so Fangarme, die haben jetzt Fangarme und damit fangen die ihre Beutetiere. Und die schaffen 8 Zentimeter in einer Stunde.
Wow.
Und Faultiere sind natürlich auch langsam, aber halt nicht so langsam, wie man denkt. Die machen 1,7 Kilometer pro Stunde.
Krass, ey.
Das ist auch wenig, ne? Ist,
ja, aber kann man schon mal, mit denen kannst du auch schon mal flanieren gehen. Das schaffen die auch, ja.
Also Igel, solides Mittelfeld, würde ich sagen. Kommen natürlich nicht an Sonic ran. Und auch die schnellsten Tiere kommen nicht an Sonic ran. Ich glaube, das ist relativ bekannt, das schnellste Tier ist ja der Gepard und der schafft irgendwie in 3 Sekunden auf 90 km/h. Also es ist irre schnell, aber es ist ja eher so autoschnell und nicht so schallschnell. Und was ich noch krass fand bei den schnellen Tieren, weil Gepard kennt man, aber es gibt noch den Gabelbock, das ist so eine Antilopenart, die machen so 60 bis 80 km/h, was nicht ganz so schnell ist wie der Gepard, aber die können das 5 Kilometer durchhalten.
Wow,
also die krass. Machen 5 Kilometer,
wow.
Ziehen die das einfach durch mit ihrem 60 bis 80 km/h und sind damit quasi das schnellste Tier, was so eine große Strecke schafft.
Krass.
Irre.
Ja.
Wow. Und das sind ja Tiere, die das von sich aus schaffen, ne? Die sozusagen aus ja. eigener Kraft anlaufen. Und ich glaube ja. aber, dass das schnellste Tier ist irgend so ein Falke im Sturzflug. Der schafft, glaube ich, über 100 km/h,
oh.
wenn der sich fallen lässt. Also der muss halt hochfliegen, aber sozusagen, da hilft ihm die Schwerkraft dann quasi zu beschleunigen, ja.
Ey, aber wo du Sturzflug sagst, ne? Ich habe ja gewusst, dass Anne über Geschwindigkeit spricht und auch über Schallgeschwindigkeit. Ich habe mal geguckt, was der schnellste Mensch im freien Fall war.
Felix Baumgartner.
Ja, Felix Baumgartner.
Ja, habe ich auch gerade gedacht.
Baumgartner war der erste Mensch, der die Schallmauer durchbrochen hat, ohne irgendein Auto oder Flugzeug, ne, irgendein Gerät drumherum.
Mhm.
Also einfach nur
ja.
durchs Fallen. Und er hat eine Geschwindigkeit erreicht. Also wir haben ja gesagt, Schallgeschwindigkeit ist 1236 km/h. Und er hat 1357 geschafft. Also wirklich ein gutes Stück über der Schallgeschwindigkeit, weil dort oben natürlich die Luft dünner ist. Also bei uns hier in den unteren Atmosphärenschichten schaffst du das nicht.
Ja,
da kommst du mit so einer Stromlinienform kommst du nur auf maximal 530 km/h und der hat also fast das Dreifache davon geschafft.
Okay, also vergesst alles, was ich gesagt habe. Das schnellste Tier ist der Mensch.
Ja. Wenn er aus 39 Kilometern Höhe fallen gelassen wird.
Ja, kleines Detail, irrelevant für diese Auflistung. Aber ja, das war eine kleine Übersicht über die Welt der Igel. Und
süß.
Ich weiß schon, dass wir bei Henry gleich noch ein bisschen mehr zu Schallgeschwindigkeit und Geschwindigkeiten hören.
Yes.
Deswegen lass uns in den nächsten Part starten.
Dann schließe ich mich gleich mal an Annes Teil an und erzähle euch mal ein bisschen was so passiert, wenn Sonic so schnell unterwegs ist. Wenn Dinge sich in Luft sehr schnell bewegen, dann entsteht nämlich eine ganze Menge Hitze. Und zum einen natürlich durch die Luftreibung, also wenn die Luftmoleküle gegen Sonic dagegen stoßen. Und da würde er ungefähr 37 Grad Celsius pro Sekunde wärmer werden, wenn man annimmt, dass Sonic eine Kugel ist und er sich eben ja so mit Schallgeschwindigkeit bewegt. Und als Kugel rollt er sich auch zusammen.
Ah.
Ja, pro Sekunde würde er dadurch einiges. 37 Grad Celsius wärmer werden. Und
also
ist
nach
eigentlich
einer Sekunde Fieber.
Ja. Genau, nach einer Sekunde Fieber und wenn man sich so vorstellt, okay, 37 Grad Celsius, das ist ja im Sommer schon echt eine ganze Menge. Und das pro Sekunde, das wäre schon echt ganz ordentlich. Aber ein viel wichtigerer Teil ist eigentlich, dass Sonic die Luft vor sich zusammendrückt und da kommt es zur sogenannten adiabatischen Kompression. Und adiabatisch, das ist ein physikalischer Begriff aus der Thermodynamik für eine spezielle Zustandsänderung von Stoffen. Und adiabatisch bedeutet dabei, dass die Luft, während die da zusammengedrückt wird, keine Wärme mit ihrer Umgebung austauscht. Und den Effekt kennt man vor allen Dingen auch von Flugzeugen, die mit Überschallgeschwindigkeit unterwegs sind. Oder auch zum Beispiel Raumkapseln oder irgendwelche Objekte, die aus dem Weltall auf die Erde stürzen. Die schieben eben Luft mit Überschallgeschwindigkeit vor sich her. Und diese geschobenen Luftmoleküle, die treffen dann ziemlich schnell auf andere Luftmoleküle, die eben vorne dran sind und scheinbar in Ruhe sind. Und dabei bildet sich eine sogenannte Stoßwelle. Und das ist eben charakteristisch für die Bewegung oberhalb von der Schallgeschwindigkeit. Die Luft kann nicht mehr einfach so am Objekt vorbeiströmen und die staut sich eben vor dem Objekt, zum Beispiel vom Flugzeug oder auch vor Sonic. Die wird dann verdichtet und diese gestaute Luft, die nennt man dann auch die Schallmauer. Ja, weil wir ja schon darüber gesprochen haben, dass Felix Baumgartner diese Schallmauer durchbrochen hat. Und diese Welle sorgt eben dafür, dass die Luft plötzlich und eben adiabat erhitzt wird. Das heißt, da ist überhaupt keine Zeit, dass irgendwie Energie noch ausgetauscht wird. Das ist eben auch ein Problem bei Überschallflugzeugen und Raumkapseln, dass die eben spezielle Materialien benötigen, um das eben auszuhalten. Und schätzt mal, wie heiß das wird. Fangen wir vielleicht mal bei Überschallflugzeugen an. Was denkt dann, wie heiß es wird?
Schwer zu sagen, aber 1000 Grad?
Ja, nicht ganz. Also bei solchen Überschallflugzeugen sind so über 400 Grad, aber kann auch, je nachdem wie schnell und wie plötzlich die dann irgendwelche Manöver machen, kann es auch mal in die 1000 Grad gehen. Aber so paar hundert Grad sind es. Und bei dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre.
Was auch schon viel ist, ne?
Was auch ja. schon echt viel
Grad
ist, auf jeden Fall.
Also.
Und beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre von irgendwelchen Raumkapseln, da entstehen eben Temperaturen von über 2000 Grad. Also 2500 sind da auf jeden Fall drin. Diese Wärme wird dann an das Flugzeug, die Raumkapsel oder Sonic eben abgegeben, weil die berühren ja die Luft dann direkt. Das heißt, wenn das über eine längere Zeit eben ist, wird das Objekt dann eben heiß. Und diese Hitzeschilde von Raumkapseln, die werden beispielsweise aus keramischen Verbundstoffen hergestellt, die bis zu 1500 Grad aushalten, oder auch aus so Kohleverbundwerkstoffen, die halten bis zu 3000 Grad Celsius aus. Und außerdem, und das finde ich eine coole Erfindung, man nutzt sogenannte Ablationsmaterialien. Das sind Stoffe, die kontrolliert abgetragen werden. Also die Hitze sorgt eben dafür, dass diese chemischen Bindungen gelöst werden und dann mit der Zeit einfach Zeug abflattert und dass die Energie aus der Hitze sozusagen in so eine chemische Reaktion da gesteckt wird.
Das heißt, das Material wird dünner, oder wie?
Ja, genau. Das wird mit der Zeit abgetragen.
Ah ja.
Und Sonic hat es eben nicht. Man könnte jetzt sagen, okay, der würde jetzt eben ziemlich schnell ziemlich heiß werden und der müsste halt immer mal eine Pause machen, um abzukühlen. Und das ist ja in den Spielen macht er auch immer mal eine Pause. Also da ist man ja nicht die ganze Zeit bei Vollspeed unterwegs. Und auch im Film ist es ja meistens nur eine kurze Zeit, die der das macht. Und dann kühlt er irgendwie wieder runter. Aber trotzdem würde dieses Abkühlen ja auch relativ lang dauern und länger als jetzt der Film oder die Pause im Spiel ist.
Ja.
Und für seine Umgebung wäre seine schnelle Bewegung aber auch ein ganz schönes Problem. Weil die Luft vor ihm, die strömt jetzt nicht an ihm vorbei, sondern die wird ja vorher zusammengepresst und hinter ihm entsteht wie so ein luftleerer Raum, weil er hat ja diese Luft weggeschoben und dadurch ist hinter ihm der Druck geringer. Und die Luft außenrum ist ja wieder Luftdruck und die presst jetzt Luft in diesen, in dieses Vakuum oder in diesen Bereich geringeren Drucks eben rein. Genau. Und das heißt, der saugt oder er würde hinter sich alles leer saugen, sozusagen.
Auch eine geile Superkraft.
Das ist auch ganz schön cool. Könnte man auf jeden Fall irgendwie nutzen, um sein Zimmer ziemlich schnell aufzureimen oder irgendwie.
Ja, Sonic Straßenreinigung.
Nintendo hat den Klempner.
Und Sega hat die Stadtreinigung, genau. Also, das sieht man aber weder in den Spielen noch in den Filmen. Aber was für die Umgebung auch unangenehm sein könnte, ist der Überschallknall. Also Felix Baumgartner hat ja die Schallmauer schon durchbrochen. Wahrscheinlich gab es da auch so einen kleinen Knall. Und was man vor allen Dingen kennt, sind ja so Flugzeuge. Ja, gibt es ja so Videos, wo die da vorbeifliegen und dann gibt es so einen tierischen Knall, wenn die eben diese Schallmauer durchbrechen. Und dieser Überschallknall, der besteht eigentlich aus zwei Knallen. Also aus der Schallwelle, die vom Bug, also vorne vom Flugzeug kommt, und eine vom Heck. Aber wenn diese Welle sich ausbreitet, dann überlagern die sich und man nimmt das eigentlich so dann als einen Knall wahr, besteht aber eigentlich aus zwei. Und wie laut es ist, hängt eben von der Geschwindigkeit des Objekts ab, offensichtlich, aber auch von der Form. Und Sonic wäre da eigentlich gar nicht mal so laut. Es gibt ein Paper von 1972 und da gab es auch noch ein Update 2012 von Richard Seabass. Der hat sich einen Parameter überlegt, die Figure of Merit, die Intensität von Überschallknallen beurteilt. Aha. Also den Link packen wir euch mal in die Shownotes. Und da gehen beispielsweise die Form des Flugzeugs, die Flughöhe, die Geschwindigkeit und solche Sachen ein. Und da kommt am Ende so eine Zahl raus. Und wenn die 1 oder kleiner ist, dann ist es für Menschen okay. Dann wird das nicht so als wahnsinnig kritisch wahrgenommen. Und mal zum Vergleich, also die Concorde, das erste Überschall-Passagierflugzeug, das kommt bei dieser Figure of Merit auf eine 1,4. Und wenn man das jetzt für Sonic oder Felix Baumgartner oder für irgendwelche menschenförmige Objekte macht, die sich so ein bisschen mit Überschall bewegen, dann kommt ein Faktor oder eine Figure of Merit von ungefähr 1 in einem Abstand von 5 Metern raus. Also wenn man nicht unmittelbar neben Sonic daneben steht, ist es eigentlich okay.
Also das heißt, er würde diesen Knall erzeugen, aber er ist erträglich oder?
Er ist erträglich leise.
Ein Knistern.
Genau, es ist eher so ein. Wahrscheinlich. Ah. Also nicht schon ein bisschen lauter, aber es wäre jetzt nicht so, dass die Trommelfelle platzen oder sowas. Felix Baumgartner hat übrigens seinen Ultraschallknall nicht gehört. Dieser Knall, den lässt man ja dann zurück. Also der Knall holt einen selber ja nicht ein.
Ja.
Das heißt,
ja.
Sonic oder Felix Baumgartner würden es gar nicht hören. So, und man sieht ja auch Sonic und die Leute in seiner Umgebung immer wieder reden. Also wenn er jetzt mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit da unterwegs ist, da würde man Sonic erstmal gar nicht hören, wenn er auf die Menschen zuläuft.
Ja, weil er schneller als sein eigener Schall ist. Ja.
Genau, weil er schneller als sein eigener Schall ist. Und zur Seite oder hinter ihm würde sein Gesprochenes eben in diesem Wust von diesem Überschallknall irgendwie untergehen. Das heißt, wenn er irgendwas sagt, während er rennt, keine Chance, irgendwas davon zu verstehen.
Schade.
Aber auch er würde das, was die Leute ihm sagen, gar nicht mehr so richtig wahrnehmen, weil die Sprache von einer anderen Person, die beispielsweise, auf die er beispielsweise zuläuft, die würde durch den Doppler-Effekt verzerrt werden. Und der Doppler-Effekt, das ist das, was viele vom Krankenwagen kennen oder von irgendwelchen Formel-1-Autos, die so an der Kamera vorbeifahren, dieses New. Das heißt, wir haben eine Frequenzänderung bei einer Bewegung von einer Schallquelle auf einen zu oder von einem weg. Und wenn Sonic jetzt auf Menschen zuläuft, die mit ihm sprechen, dann kommen die Schallwellen in einem kürzeren Abstand auf ihn zu. Also kürzeren zeitlichen Abstand. Das heißt, die Frequenz des Tons, die Sonic hören würde, die würde größer werden. Mhm. Und da gibt es jetzt so Formeln für Dopplerverschiebungen, die kennen meine Studis aus dem zweiten Semester Medizintechnik, liebe Grüße, die kennen und lieben die. Und damit habe ich mal ausgerechnet, damit habe ich mal ausgerechnet, wie schnell Sonic laufen müsste, um die Leute nicht mehr zu hören. Weil es gibt ja eine Hörschwelle, ja, so eine bestimmte Frequenz,
20
die man
Kilohertz?
Mindestens haben muss. Genau, 20, das ist die obere Hörschwelle,
und,
genau.
Und unten ist 20.
Genau, und unten ist 20 für Menschen. Aber Igel haben einen anderen Hörbereich als Menschen.
Ah.
Was denken ihr, wie der verschoben ist?
Also sie haben kleinere Ohren, deswegen hören sie höhere Frequenzen. Höhere Frequenzen.
Ja, genau. Also Igel, also du hast ja schon gehört, 20 Kilohertz oder 20.000 Hertz können Menschen hören. Das ist die Obergrenze. Und Igel können bis zu 45.000 Hertz hören. Das ist mehr als das doppelte Frequenz.
Oh Gott.
Die fangen aber auch ein bisschen später an. Also wir hören ab 20 Hertz und Igel erst ab 250.
Also es ist noch ein Grund, sich das nicht als Haustier zu holen, weil die können dich gar nicht so gut hören, wenn du mit denen redest.
Ja, das stimmt. Also wenn man, muss man schon sehr, sehr tief reden. Ne? Ja, wer weiß, was sie sonst noch hören, was man so macht bei 45.000 Hertz.
Na, die immer wenn du so eine Hundepfeife anmachst, dann kommt halt, müssen eigentlich die ganzen Igel aus der Nachbarschaft rumkommen.
Das stimmt. Anne, vielleicht wäre das was für dein Hotel.
Ja, das brauche ich.
So eine Werbepfeife.
Genau. Das Hotel mit Pfiff.
Oh.
Naja, jedenfalls, aus dieser Rechnung kam raus, dass damit die Frequenz, die Sonic hört, oberhalb der Igel-Hörschwelle liegt, müsste er mit 15.000 Meter pro Sekunde, also mit 44-facher Schallgeschwindigkeit, dass er Leute, die mit beispielsweise 1.000 Hertz sprechen, nicht mehr hört.
Okay.
Das ist eine Ansage.
Das ist eine Ansage und bei 44-facher Schallgeschwindigkeit, da verdampft er wahrscheinlich auch. Weil wir wissen ja, je größer die Geschwindigkeit, desto heißer wird das Ganze. Und Anne hat es ja auch schon angesprochen, es gibt ja auch so bestimmte Infos, dass Sonic bis zur Lichtgeschwindigkeit schnell werden kann. Mhm. Und eigentlich wollte ich ja meine Redezeit hier füllen, um über die relativistischen Effekte von Sonic zu reden, um dann mitzukriegen, dass er meistens gar nicht mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist.
Macht er nicht.
Jedenfalls gibt es im Trailer zum ersten Sonic, und da ist auch noch Ugly Sonic dabei, eine Szene, die mir irgendwie im Gedächtnis geblieben ist für diese relativistischen Effekte. Und zwar ist da eine Szene, wo viele Raketen auf Sonic zufliegen und die Zeit scheint stillzustehen. Da nimmt Sonic also dann diese ganzen Raketen weg, ordnet die neu und packt die dann irgendwie auch vor den Robotnik oder Eggman davor. Und das könnte tatsächlich klappen, wenn er sich nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegt, weil die Zeit und auch der Raum oder wie schnell Zeit vergeht und wie Leute den Raum wahrnehmen, hängt davon ab, wie schnell man sich bewegt. Und aus Sonics Sicht würde, wenn er sich schnell bewegt, also für ihn, er ist ja in Ruhe, würden sich die Raketen sehr, sehr schnell bewegen. Und dadurch würde aus seiner Sicht die Zeit für die Raketen langsamer vergehen. Das heißt, das wäre auf jeden Fall realistisch, wenn Sonic sich sehr, sehr schnell bewegen würde.
Aber da hast du doch das Problem, was du bei allen Speedstern hast. Auch bei The Flash oder hier Quicksilver von Marvel. Da habe ich nämlich neulich erst ein Video dazu gesehen. Du hast ja trotzdem das Problem, selbst wenn deine Wahrnehmung oder die Zeit sich jetzt wirklich verlangsamt, ne? Also nicht nur die wahrgenommene Zeit, sondern wirklich die Raumzeit, dass du ja trotzdem noch einen Impact der Objekte hast. Also die haben ja trotzdem quasi eine Trägheit und einen Impuls. Also wie willst du die dann innerhalb dieses verlangsamten Zeitfensters bewegen? Weißt du? Also du kannst ja dann nicht einfach die aus der Luft greifen, sondern die würden dich ja trotzdem durchdringen oder töten, oder du würdest sie gar nicht aus der Luft herausbewegen können, weil du in dem Moment ja gar nicht so viel Energie aufbringen kannst.
Ja, das stimmt. Das geht nicht.
Okay, aber also kann man sie doch nicht verändern.
Also es geht, aber es geht nicht.
Genau, also ich sag mal so, dass für ihn die Zeit oder dass für ihn die Umgebung scheinbar eingefroren ist.
Das geht.
Das geht.
Genau, aber genau. Verändern
aber
kann er ja
dann
nichts.
Das alles,
dass
nein,
er da Sachen machen
kann er nichts. Genau, machen kann er nichts.
Weil die haben halt gesagt, bei diesen
bei diesem Quicksilver, da sind auch so Wassertropfen, ne, ja, in einer Szene. Und ja, wenn die den treffen würden, dann hätte er halt ein Loch im Kopf.
Ja, so. Ja, genau. Ja. Also er bewegt sich natürlich relativ zu denen mit fast Lichtgeschwindigkeit. Das heißt natürlich, wenn er so versucht, so eine Rakete zu greifen, dann greift er die ja mit fast Lichtgeschwindigkeit.
Ja, genau.
Dann passiert genau das wie mit diesem Tropfen. Es würde ihn halt irgendwie durchbohren. Genau. Und was an der Szene aber dann nicht so ganz stimmt, ist, dass nicht nur die Zeit sich verändern würde, sondern auch der Raum. Weil der Raum würde sich verkürzen, aus seiner Sicht, und zwar aber auch nur in seine Bewegungsrichtung. Das heißt, der Raum würde, weil die Kamera ist ja fixiert auf Sonic, das heißt, wir sind in Sonics Bezugssystem und deswegen würden wir die Umgebung verzerrt wahrnehmen. Das heißt, das ist auch unrealistisch.
Aber gut, dass sie nach dem Trailer eh nochmal alles überarbeitet haben.
Ja, Gott sei Dank. Jack hat ja den ersten Film gesehen. Ist das relativistisch dargestellt?
Natürlich nicht.
Schwach. Mhm. Gott sei Dank habe ich den Film nicht geguckt.
Ihr hattet 5 Monate Überarbeitungszeit.
Ja, mein Gott, was habt ihr nur gemacht? Ah. Naja, aber auch dann, wenn Sonic sich wieder mit enorm hohen Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegen würde, hätten wir wieder das Hitzeproblem.
Ja, es führt uns irgendwie alles wieder zurück zum Ursprung.
Genau, es wird einfach tierisch heiß. Also man kann zusammenfassen, Überschallbewegung unangenehm.
Es ist an der Zeit, das Gütesiegel zu vergeben und heute zum letzten Mal mit unseren 3 Ursprungstierchen. Denn wir haben ja jetzt bei Instagram eine Umfrage gestellt und euch entscheiden lassen, welche Tiere wir noch auf unsere Skala hinzufügen, weil wir irgendwie immer so ein bisschen unzufrieden damit waren, dass es nur 3 Optionen gibt. Wir brauchen so ein bisschen Feinheiten in unserer Bewertung. Aber heute ist es noch nicht so weit, denn die Umfrage lief quasi bis heute, also bis zum Erscheinungstag der Folge. Deswegen haben wir die jetzt gerade, wenn wir aufzeichnen, noch nicht. Heute müssen wir uns noch mit den 3 Tierchen zufrieden geben. Und ich frage natürlich zuerst die anderen, weil ich nicht zuerst was sagen möchte. Was würdet ihr Sonic the Hedgehog für eine Bewertung geben?
Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil das offensichtliche Trademark von Sonic ist ja seine Geschwindigkeit. Und die ist Bullshit. So, von daher verdient er eine Katze, so eine hässliche blaue Katze, wie er selber war in der ersten Version. Jetzt ist er aber ein blauer Igel und wir haben ja auch durch Anne festgestellt, dass es sehr viele verschiedene Igelarten gibt mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften. Teilweise waren sie mal sehr groß, sie haben krasse Ohren. Das heißt, er ist ja ein außerirdischer Igel. Also wir haben ja nur über terrestrische Biologie gesprochen und nicht über extraterrestrische Biologie.
Stimmt, dumm von mir, dass ich das nicht inkludiert habe.
Ja, nee, aber ich würde sagen, aus gegebener Betrachtung und jetzt auch das, was Henry gesagt hat, wäre es für mich tatsächlich, auch wenn ich Sonic wirklich sehr liebe und mir eingepisst habe vor Freude beim Spielen, ist es für mich eine Katze.
Ja, bei der Katze schließe ich mich an. Also ich bin wegen dem blauen Igel und dieser ganzen UV-Nummer, würde ich schon so ein bisschen nach oben gehen, ja, wenn wir sagen, okay, ein Drittel ist eigentlich ganz cool, aber so bei allen anderen Sachen, ja, ganz klar eine Katze.
Ich glaube, ich gehe mit bei der Katze. Dann ist es einstimmig entschieden und Sonic the Hedgehog bekommt von Wissen hinter den Kulissen ganz offiziell die Katze verliehen, die ja im Trailer des ersten Films war.
Oh Mann, wir haben aber richtig schlechtes Gewissen jetzt nach der Folge, oder?
Ein bisschen, aber ihr könnt es ausgleichen. Diese Negativbewertung für Sonic könnt ihr damit ausgleichen, dass ihr uns eine positive Bewertung gebt. Wir nehmen gerne 5 Sterne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Denn wir hoffen, wir sind keine Katze für euch. Aber wahrscheinlich wärt ihr jetzt an diesem Punkt der Folge nicht mehr hier, wenn wir es wären. Deswegen gehen wir davon aus, ihr liebt uns und gebt uns gerne die 5 Sterne.
Genau, keine Ringe, yes, sondern Sterne verteilen heute mal.
Dann, Jack Pop macht hier so ein Zeichen. Das heißt, wir verabschieden uns und sehen uns in 2 Wochen. Tschüss.
Ja, bis dahin.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüssi. Bye-bye.